Wenn man in den Archiven grabt, dann hat man den Eindruck, die Malingesellschaft ist nicht eigentlich erst vor 30 Jahren gegründet worden, sondern entstanden ist sie schon früher. Entstanden ist sie möglicherweise rund um die Auseinandersetzungen mit der Bewegung Pro Vorarlberg. Wenn man sich die Statements anhört, die damals von Historikern, jungen Historikern des Landes gemacht wurden, dann hat man den Eindruck, diese Generation wollte sich mit dem offiziellen Bild des Vorarlbergers so nicht zufrieden geben. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, dieser Eindruck stimmt. Pro Vorarlberg war ein Kristallisationspunkt. Die Proponenten haben ein Geschichtsbild vertreten, das man aus heutiger Sicht auch als alemanno-rassistisch bezeichnen konnte. Man denke nur an den obersten Beamten in diesem Land, den ehemaligen Nationalsozialist Elmar Graber, mit dem sich der Kulturchef des ORF ja dann jahrelang auseinandergesetzt hat in seiner Forschung. Ein Geschichtsbild, das sehr, sehr fragwürdig war. Und die Proponenten von Pro Vorarlberg, die waren auch nicht diskussionsbereit über dieses Geschichtsbild. Für sie war das eine historische Tatsache. Wir Jungen haben damals dieses Bild kritisch hinterfragt.
Ich glaube, dass das wesentliche Merkmal dieser Auseinandersetzung in den letzten Wochen das war, dass von den verschiedensten Seiten wenig Sachlichkeit und wenig sachliche Diskussion beigetragen wurde, sondern dass in erster Linie Emotionen die Auseinandersetzung beherrscht haben. Das hat auch so ausgeschaut, dass auf der einen Seite von Pro Vorarlberg zum Beispiel nach wie vor eine Diskussion mit Andersdenkenden abgelehnt wurde. Man tut sich leichter, wenn man nur über eine Zeitung seine Argumente verbreiten kann, dann kriegt man keinen Widerspruch. Und auf der anderen Seite wurde doch auch zum Mittel der Diffamierung gegriffen und gerade unsere Initiative wurde hier besonders stark angegriffen, nicht in den Argumenten, die wir gebracht haben, sondern als Personen wurden wir also ziemlich stark diffamiert.
Um diese Auseinandersetzung herum, da bildet sich dann eine Gruppe, die schließlich in der Johann-August-Malling-Gesellschaft mündet, die 1983 gegründet wurde.
Benannt wurde diese Gesellschaft nach einem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Die erste Publikation hieß Nachträge zur neueren Vorarlberger Landesgeschichte. Das heißt, die Positionierung war von vornherein auf Zeitgeschichte angelegt und war auf eine andere Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus angelegt.
Ich würde sagen, nicht nur. Man denke an die ganz grundsätzlichen Arbeiten auch zum 19. Jahrhundert. Aber es stimmt, nachzutragen gab es ja sehr vieles. Vieles war brach. Ich denke etwa an die ganz, ganz wichtige Ausstellung im Prinzip Hoffnung. Arbeiter kamen in der traditionellen Geschichtsschreibung in diesem Land nicht vor. Es gab eine Geschichtsschreibung, die sehr fokussiert war auf die Wirtschaftspolitik. Bosse auf die Industriegeschichtsschreibung aus der Perspektive der Oberen. Hans Nägele, der ehemalige NS-Propagandachef, wird nach 1945 die Industriegeschichte, das Textilland Vorarlberg schreiben. Und das war bis in die 80er Jahre hinein völlig unhinterfragt.
Nach dem Krieg hat es geheißen, die Hauptkriegsverbrecher waren die Nazis, die Militaristen und die Großindustriellen. Nicht jeder Industrielle, aber ein Teil von ihnen. Und da gibt es interessante Querverbindungen und da müssen die Historiker ins Volk und in die Leute hineinhören, da könnten sie viel erfahren. Es gibt oberflächliche Darstellungen von damals, aber jetzt käme dann die Zeit, wenn man forschen würde, gäbe es eine interessante Darstellung.
Ich gratuliere den Herren Professoren, dass sie die Geschichte vom Nationalsozialismus über Dornbirn in ein Buch schreiben. Es gibt ja heute noch alte Nazis, die bald 70 Jahre alt sind und noch begeistert sind, nichts gelernt haben. Es gibt auch alte Nazis, die nicht glauben, dass in den Konzentrationslagern die Menschen so grauenhaft gemartert wurden und zu Tode geschunden wurden.
Also ich glaube, das Buch Stadtgeschichten ist doch eher wirklich an Dornbirn selbst gedacht und dass man jetzt diesem nationalsozialistischen nicht so viel breiten Raum geben sollte.
Ich habe das Buch gelesen, ich habe die Zeit selbst miterlebt. Bin Jahrgang 20. Ich wundere mich, dass man jetzt der Jugend will ein Geschichtsbild mitgeben, gerade hier in Dornbirn, als wäre der Nationalsozialismus in Dornbirn von den Fabrikanten geboren worden. Das stimmt absolut nicht. Ich war ab 1934 Mitglied der HJ und aber nie auf Initiative oder auf Ding, wir waren Nebenerwerbsbauern, aber nie auf Initiative irgendwie einer wirtschaftlichen Institution oder eines Fabrikanten oder weiß ich was. Das ist Nummer eins. Zudem zähle ich zu den Leuten, die von Lunadon verhaftet worden sind. Und ich möchte mich zu dem Thema nicht weiter äußern. Aber ich bin gerne bereit, auch andere Unwahrheiten und andere Sachen, die an den Haaren herbeigezogen sind, in dem Buch den Herren Autoren klarzulegen. Auch dort gilt das alte Dornbirner Sprichwort Urholzalone Gicke Krütz.
Die Arbeitergeschichte lag brach. Der heimische Anteil am Antisemitismus. Das Bild, das immer vermittelt wurde, war, das Böse unter Anführungszeichen kommt von außen, das heile Ländle. Und da gab es eben die Tabuisierungen, die Ausblendungen im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Den Faschismus und ein Bereich, der ja heute durchaus noch nicht völlig unumstritten ist, dass die Diktatur 33 bis 38, der sogenannte Austrofaschismus, der Ständestaat, wesentliche Proponenten in der Ausschaltung der österreichischen Demokratie waren Vorarlberger Landeshauptleute, Otto Ender, Ulrich Hilk, der nach 1945 Landeshauptmann ist, die Zwangsarbeiter. Also eine Reihe von Themen, die bis in die 80er Jahre völlig ausgespart waren, nicht vorkamen, tabuisiert worden sind.
Zu diesen Themen gehört auch Euthanasie?
Euthanasie, die bahnbrechende Arbeit von Eckhard Kirmeier.
Herr Oberhauser, Ihr Vater war 1941 Verwalter des Sandelsbucher Armenhauses. Er hat Ihnen viel über diese Zeit erzählt.
Er hat uns schon etwas erzählt, aber doch nur stückweise. Und zum Beispiel eine Begebenheit, dass er den Stante, wie er im Volksmund genannt wurde, wieder aus Valduna zurückgebracht hat. Er hat, war damals eben Verwalter im Finzenzheim Andelsbuch, das damals noch eine selbstständige Landwirtschaft betrieben hat. Und weil der Stante eine gute Arbeitskraft war, hat er auch einen Grund gesehen zum sich eben einsetzen dafür. Und es war auch nur aus diesem Grund möglich, zum den Stante wieder zurückbekommen. Der Peter, der hat sich zu keiner körperlichen Arbeit herbeigelassen. Und darum war es auch nicht möglich, zum den Peter zurückzubekommen. Eben nur den Stante. Und den Stante hat er dann, wie er uns erzählt hat, mit dem Fuhrwerk von Andelsbuch aus von Langweil geholt.
Der angeblich schwachsinnige Konstantin hatte besser als viele seiner Zeitgenossen verstanden, worum es ging.
Er hat nicht gesprochen, er hat, nur wenn man ihn gefragt hat, wo ist dein Bruder Peter, dann hat er gesagt, mitgetan, Mann, das ist der Wälderausdruck, also geschlachtet.
Es lag vieles brach. Insoweit könnte man geradezu von einer historischen Goldgräberstimmung in der Zeitgeschichte sprechen.
Zu dem Zeitpunkt, als die Johann-August-Malin-Gesellschaft gegründet wurde, haben ja noch wesentliche Zeitzeugen gelebt. Und zu den Forschungsmethoden gehörte auch die Oral History. Damals ein ganz junges oder relativ junges Modell der Forschung und eines, das wahrscheinlich auch zu Auseinandersetzungen geführt hat.
Selbstverständlich, denn etwas, was man heute also ganz dezidiert sagen muss, ganz schlimm für die Opfer, die überlebt haben. war die Zeit nach 1945. Sie kommen zurück, müssen wieder schweigen, haben keine Stimme. Bis in die 80er Jahre hinein erleben sie eine Situation, sie werden wieder an den Rand gedrängt, denn die Ehemaligen sind weitgehend wieder da, sie sind in der Wirtschaft wieder da und so müssen die Opfer schweigen. Es war ganz natürlich, dass wir uns zunächst um die Opferforschung gekümmert haben. Widerstand und Verfolgung von Herren und Menschen ist das zentrale Thema. Aus heutiger Sicht muss man eher sagen, die Täterforschung ist zu kurz gekommen. Dieser Befund gilt für ganz Österreich. Die Aufarbeitung der Opfergeschichte seit den 80er Jahren hat große Fortschritte gemacht und auch was die Anerkennung der Opfer heute betrifft. Aber Täterforschung, das ist zu kurz gekommen. Ja, und es ist eben auch heute weitgehend zu spät, um mit den Tätern zu sprechen. Mit den Opfern konnten wir noch sprechen und das war natürlich diese Auseinandersetzung um Oral History ganz grundsätzlich war eine methodische Auseinandersetzung, die in den 80er Jahren geführt werden musste. Heute würde ich sagen, das war etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges, dass jene, die bis dahin nicht zu Wort gekommen sind, ihre Stimme erheben konnten im Rahmen der Forschungsprojekte der Johann August Malling Gesellschaft.
Ist im Bereich Täterforschung jetzt, gibt es da konkrete Vorhaben, aus dieser Historikergruppe etwas nachzutragen?
Da würde ich sagen, für das Land zu spät. Ansätze gibt es, also im neuesten Buch von Mendra Pichler, dieser Band, der im Rahmen der Zusammenarbeit auch mit Erinnern.at erschienen ist. Hier sind Einzelbiografien drin, die Täterbiografie des Gestapo-Chefs von Vorarlberg wird präsentiert. Solche Ansätze gibt es, aber eine breitflächige Täterforschung, wie sie zur Opfergeschichte es gegeben hat, wird es nicht mehr geben. Da ist sozusagen die biologische Uhr abgelaufen.
Gehen wir nochmal zurück zu Schwerpunktthemen in der Forschung der Johann-August-Malling-Gesellschaft. Da ist ein ganz zentrales Thema die Aufarbeitung der Situation von Zwangsarbeitern. Diese Zwangsarbeiter waren in der Landwirtschaft beschäftigt, sie waren bei Unternehmungen beschäftigt und Margarete Ruf und sie selber haben sich nicht nur im Bereich der Forschung bemüht und im Bereich der historischen Darstellung, sondern auch der Wiedergutmachung. Wie ist das aufgenommen worden vom Land und von den Betrieben?
Das war in den 90er Jahren äußerst schwierig. Hier hat es eine Abwehrhaltung gegeben. Die Angst, die dahinter steckte, waren die Ansprüche. Nachdem sich sozusagen auf österreichischer Ebene durch den Versöhnungsfonds etwas geändert hat, hat sich auch hier etwas verändert. Aber in den 90er Jahren, da war die Situation sehr, sehr schwierig. Der Gedanke von Margarete Ruf war eigentlich ein naheliegender, die Malling-Gesellschaft hatte in den 80er Jahren sozusagen die Akten bearbeitet, aber der Gedanke, da muss es ja noch Menschen geben, die leben. Und die leben in der Ukraine, die leben in Polen, die leben sozusagen in ganz Europa. Die Fokussierung war dann, die Ukraine hinzufahren und die Menschen zu interviewen. Und das war für mich persönlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil da wurde man plötzlich sehr nahe mit der Geschichte konfrontiert. Denn die schönsten Bilder aus der NS-Zeit, die haben wir aus der Ukraine mitgebracht. Das waren Mädchen, die in jungen Jahren in Dornbirn waren, auf dem Marktplatz standen und vom ehemaligen Wirt fotografiert wurden. Und die haben sehr stolz die Bilder gezeigt. Und sie hatten Erinnerungen dran. Positive, negative, das ist ja nicht so, dass das nur negative Erinnerungen waren. Aber dann der Kontrast, man kam zurück und die wenigsten. Die allerwenigsten wollen etwas davon wissen. Wir haben eine Spendenaktion, Grüne Theater Kosmos, Malling-Gesellschaft Margarete Ruf initiiert. Und ich halte es immer noch für so beschämend, dass führende Firmen in Vorarlberg nicht einmal reagiert haben, wohl wissend, dass es in ihrem Bereich Zwangsarbeiter und ihnen gegeben hat. Denn, ja, ein Drittel der Arbeitskräfte in Vorarlberg bis 45, also waren Zwangsarbeiter, Deportierte, sogenannte Fremdarbeiter, eine Vergangenheit, der man sich erst in allerjüngster Zeit stellen muss, wird.
Die Vorarlberger Illwerke haben sich dem lange verschlossen, haben auch das Archiv verschlossen oder die Firmenarchive verschlossen gehalten. Daran hat sich einiges geändert. In Planung ist ein Denkmal für die Zwangsarbeiter der Illwerke, ja. Eines auch im großen Walsertal. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, die Einstellung bei den Illwerken hat sich geändert, und zwar in aller jüngster Zeit. Im Jahre 2013 wird im Montafon Kollege Kasper vom Museum in Schruns ist damit beauftragt, wird es eine Ausstellung dazu geben. Die Homepage der Illwerke wird überarbeitet. Also hier hat man sozusagen Schlüsse auch gezogen. Also niemand wird heute mehr die Tatsachen, die Forschungsarbeiten in den 90er Jahren von Margarete Ruf der Malin-Gesellschaft gebracht haben, noch in Zweifel ziehen. Oder das Beispiel großes Walsertal Fontanella im Zuge der Seligsprechung von Provikar Karl Lampert hat es hier eine Initiative gegeben, sich an die Zwangsarbeiter im Ort zu erinnern, und eine sehr, sehr beachtliche Initiative, die dazu jetzt geführt hat, dass ein bleibendes Erinnerungsmal geschaffen wird. Also es hat sich in allerjüngster Zeit in der Einstellung sicher etwas getan, und das ist irgendwo auch die Früchte der Auseinandersetzung mit diesen Themen durch die Malin-Gesellschaft.
Die Malin-Gesellschaft hatte ein einziges bislang Ehrenmitglied, einen beeindruckenden Mann, August Weiß. Er ist leider verstorben. August Weiß war Deserteur. Und das ist, glaube ich, eine Personengruppe, die es ganz besonders schwierig hatte, geachtet zu werden, Respekt zu bekommen für das, was sie getan hat. Ich nehme an, es hat von August Weiß beträchtlichen Mut erfordert, öffentlich dazu zu stehen und die Auseinandersetzung an seiner Person quasi zu ertragen. Nun ist in Bregenz ein Projekt, diesen Deserteuren ein Denkmal zu widmen. Was steht da dahinter?
Ja, also zunächst der August Weiß, an ihm könnte man die gesamte Problematik der Geschichte der Zweiten Republik und hier in Vorarlberg zeigen. Also für August Weiß war es schon in seiner Jugend klar, er hat das immer so formuliert, aufgewachsen in einem katholischen Milieu, war für ihn klar, ich werde in einem verbrecherischen Regime. Und er hat das immer sehr salopp gesagt, da musste man nicht sehr gebildet sein, um die Humanität dieses Regimes zu erkennen, da werde er nicht dienen. Also er gehört zu jener verschwindenden Gruppe, die ihre angebliche Pflicht nicht gemacht haben. Er hat das Glück, den Fluchtversuch in die Schweiz zu überleben. Er wird nicht zum Tode verurteilt, er wird Anführungszeichen begnadigtes Moorsoldat, wird dann zur Frontbewährung geschickt und überlebt, kommt zurück und muss schweigen. Und es hat natürlich sehr viel Mut für ihn gebraucht, in den 80er Jahren sich dazu zu bekennen. Ein jahrelanger Kampf um Anerkennung. Und er erhält dann im Jahre 2002 eine Entschädigung aus dem NS-Opferfonds. So lange dauert es, bis die öffentliche Anerkennung kommt. Aber für ihn war immer klar, wer hat das formuliert? Ich war Dornbirn, ich war Vorarlberger, ich war Österreicher, aber in erster Linie war ich Mensch. Und ich habe meine Pflicht für die Menschheit getan und nicht in einer verbrecherischen Armee. Heute wird er geehrt, und zwar nicht hier im Land, sondern in der neuen Ausstellung KZ-Gedenkstätte Esterwege ist eine Abteilung August Weiß gewidmet. Jetzt soll in Wien und in Bregenz ein Denkmal entstehen, in welcher Form auch immer. Die Gruppe wird sich erst nächste Woche treffen. Was hier kommen wird, kann ich noch nicht sagen. Aber eines ist klar, 2013 wird es hier in Vorarlberg ein Erinnerungsmal, in welcher Form auch immer, geben an jene Gruppe von Menschen, die erst 2009 gesetzlich rehabilitiert worden. Nicht in allen Köpfen. Das ist eine zukünftige Arbeit, nämlich hineinzutragen in die nächste Generation, in das kollektive Bewusstsein, dass eben jene, die nicht ihre angebliche Pflicht getan haben, eigentlich auf der richtigen Seite gestanden sind.
Nun entsteht ein neues Landesmuseum und dieses Landesmuseum wird in wesentlichen Teilen die Landesgeschichte nachzeichnen. Mitglieder der Malin-Gesellschaft haben sich immer sehr aktiv in diesen Diskurs eingebracht. Können Sie schon skizzieren, wie diese Zeichnung der Landesgeschichte aussehen wird?
Das kann ich nicht im Detail, aber ich habe da sehr großes Vertrauen in den neuen Leiter des Landesmuseums, der sich ja sehr intensiv auch mit der Zeitgeschichte auseinandergesetzt hat. Ich glaube, eines ist klar, dieses neue Landesmuseum wird anders ausschauen, als es in der Ausstellung in den 80er Jahren ausgeschaut hat. Nämlich der Bewusstseinswandel ist an den Verantwortlichen nicht vorbeigegangen und die Geschichte, die hier präsentiert wird, wird eine sehr differenzierte sein. Da bin ich sehr überzeugt. Und die Forschungsergebnisse der letzten drei Jahrzehnte werden hier so präsentiert werden, dass das Wichtigste geschieht, nämlich dass die Jugend, die nächste Generation daraus lernen kann und einen eben differenzierteren Blick auf die Landesgeschichte bekommt, als die Proponenten der Pro-Vorarlberg-Bewegung am Anfang der 80er Jahren hat.